Kapitel 38 – Das wunderbare Planetarium. Das Gegenteil von Fake News kann man in einem Planetarium finden, einem Ort, den alle besucht haben sollten. Die Astronomie, die beobachtet den Himmel, den echten Sternenhimmel. Wir wollen ja verstehen, wie das Universum funktioniert, und dazu müssen wir nachsehen, was dort los ist. Mit einem künstlichen Himmel kann man in der Forschung nicht viel anfangen. Wenn es dann aber nicht um die Forschung, sondern um die Präsentation der Forschungsergebnisse geht, dann kann so ein künstlicher Himmel durchaus sehr hilfreich sein. Ein Himmel, wie man ihn in einem Planetarium finden kann. Dort kann man die Sterne viel besser sehen als in der Natur, wo Lichtverschmutzung oder schlechtes Wetter die Beobachtung stören. Dort kann man Dinge zeigen oder visualisieren, die man am echten Himmel mit freiem Auge nie sehen könnte. Planetarien sind coole und beeindruckende Einrichtungen, man sollte sie auf jeden Fall besuchen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Und es lohnt sich, sich ein wenig näher mit ihnen zu beschäftigen. Planetarien sind noch nicht so alt, wie man vielleicht denkt. Klar gab es auch schon früher den Versuch, irgendwie den Himmel zu visualisieren, mit der Himmelsscheibe von Nebra, mit einer Armillarsphäre oder mit einem mechanischen Modell des Sonnensystems. Es gab auch Versuche, große Hohlkugeln mit Löchern zu versehen, und wenn man dann das Innere der Kugel betritt und Licht von außen durch die Löcher fällt, sieht das ein bisschen so aus wie der Sternenhimmel. Aber die Geschichte der modernen Planetarien, die beginnt erst im Jahr 1913. Damals wollte Oskar von Miller, der Gründer des Deutschen Museums in München, ein Gerät, mit dem man das heliozentrische und das geozentrische Weltbild demonstrieren kann, und hat die Firma Carl Zeiss aus Jena mit dem Bau und der Entwicklung beauftragt. Das heliozentrische Weltbild, das hat sich recht einfach gebaut. In der Mitte gab es eine 22 cm große Sonne und in passendem Abstand die Planeten Merkur bis Saturn, der dann auf einer 11,25 Meter durchmessenden Bahn seine Runden gezogen hat. Mit 180 Glühlampen hat man die Sternbilder an der Decke des Raums angezeigt, und wenn man das Ganze besucht hat, konnte man sich frei im Raum bewegen oder sich auf einen kleinen Wagen stellen, der die Bewegung der Erde nachvollzogen hat. Die Sache mit dem geozentrischen Weltbild, die war ein bisschen kniffliger. Das war nicht so einfach. Aber warum soll man sich die Mühe überhaupt machen? Wir wissen ja, dass wir in einem Sonnensystem leben, in dem die Sonne im Zentrum ist und nicht die Erde. Wozu braucht ein Museum die Visualisierung eines alten und falschen Weltbildes? Weil das Weltbild zwar physikalisch falsch ist, aber trotzdem genau das Weltbild ist, das sich uns Nacht für Nacht präsentiert. Wenn wir nachts zum Himmel schauen, dann stehen wir im Zentrum des Universums. Wir haben weder den Eindruck noch das Gefühl, dass wir auf einem sich um die Sonne bewegenden Planeten sind. Wir stehen fix auf der Erde. Wir sehen, wie sich die Sonne, die Planeten und die Sterne um uns herum bewegen. Wir wissen, dass es in Wahrheit nicht so ist, aber wenn man den realen Himmel, den wir Nacht für Nacht sehen, künstlich nachbauen will, dann braucht man ein geozentrisches Modell. Und das hat die Leute bei Carl Zeiss in Jena vor ein Problem gestellt. Mit Lämpchen an der Decke wie im heliozentrischen Modell klappt das nicht mehr. 1914 hat dann aber der Ingenieur Walter Bauersfeld die ersten brauchbaren Ideen gehabt. Er hat sich ein Projektionssystem vorgestellt, mit dem man ein Bild des Himmels an eine kuppelförmige Fläche werfen kann. Und dieser Projektor würde sich so bewegen, wie es auch die Objekte am Himmel tun, und am Ende hätte man genau den Eindruck, den man auch hat, wenn man zum echten Himmel schaut. Dann kam der Erste Weltkrieg und hat die Arbeit verzögert, aber gleich 1918 ging es weiter und 1923 war schließlich der Projektor fertig und ist nach München geliefert worden. Das erste moderne Planetarium war geboren. Und es hat die Leute enorm beeindruckt. Der dänische Astronom Elly Strömgren hat seine Eindrücke so zusammengefasst: Nie ist ein Anschauungsmittel geschaffen worden, das so instruktiv wie dieses wäre. Nie eins, das mehr bezaubernd gewirkt hätte. Nie eins, das im selben Grade wie dieses sich an alle wendet. Es ist Schule, Theater, Film auf einmal. Ein Schulsaal unter dem Gewölbe des Himmels und ein Schauspiel, wo die Himmelskörper Akteure sind. In dem modernen Jenaer Wunder liegt so viel Fantasie und so viel Poesie, dass es von diesem Gesichtspunkt aus gern im selben Atemzug mit den großen Namen der deutschen Dichtkunst genannt werden kann. Wenige Jahre nach diesem ersten Modell hat Zeiss schon die nächste Generation der Projektoren gebaut. Nicht nur in München, auch in Barmen, Leipzig und Düsseldorf sind Planetarien eröffnet worden. Am 18. Juli 1926 ist dann auch das erste Planetarium in Jena selbst eingeweiht worden und dieses Planetarium ist heute immer noch aktiv und damit das älteste im Betrieb befindliche Planetarium der Welt. Planetarien wurden nämlich in Folge überall auf der Welt gebaut und die Projektoren wurden auch immer besser. Die Technik im Detail zu erklären ist ziemlich kompliziert, aber es handelt sich ja auch um ein kompliziertes Projekt. Man hat Sterne, die sich am Himmel bewegen, Planeten, die Sonne, den Mond, die sich ebenfalls alle mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen und dann muss das Ganze auch noch so konstruiert sein, dass man damit den Himmel im Prinzip zu jeder beliebigen Zeit und für jeden beliebigen Ort auf der Erde darstellen kann. Um die Sterne zu projizieren, verwendet man sogenannte Sternfeldprojektoren. Früher waren das im Prinzip einfache Lochblenden, in die, natürlich an den richtigen Positionen, kleine Löcher gestochen wurden. Später hat man dann Glasfasertechnik verwendet. Hinter jedem Loch war ein kleines Glasfaserkabel, das das Sternenlicht produziert. Für die Planeten, den Mond und die Sonne und all die anderen Himmelskörper braucht man dann zusätzliche Projektoren und alles muss mit entsprechenden Motoren ausgestattet sein, um die passende Bewegung zu erzeugen. Diese großen und kleinen Projektoren findet man überall noch in den Planetarien dieser Welt und sie können erstaunlich vielfältig sein. Es gibt kleine Planetarien, die in Schulen eingesetzt werden. Man findet sie heute immer noch in vielen Bildungseinrichtungen, vor allem in Ostdeutschland, da in der DDR viele Studien mit Planetariumsprojektoren für den Astronomieunterricht ausgestattet wurden. Es gibt aufblasbare Planetariumskuppeln, die an beliebige Orte transportiert werden können. Heute findet man in den großen Planetarien aber kaum noch diese alten mechanischen Projektoren. Der Nachthimmel wird mit Laserbildprojektionsanlagen erzeugt und alles über einen Computer gesteuert. Ein typisches Großplanetarium hat einen Kuppeldurchmesser von um die 20 Metern. Es gibt aber auch deutlich größere. In Nagoya in Japan steht zum Beispiel ein Planetarium, das eine Kuppel mit 35 Metern Durchmesser hat. Das größte Planetarium Deutschlands ist immer noch das in Jena mit einem Durchmesser von 23 Metern, zusammen mit dem Zeiss-Planetarium in Berlin, das ebenso groß ist. In Österreich findet man das größte Planetarium mit einer 20 Meter durchmessenden Kuppel in Wien und in der Schweiz ist das Planetarium in Luzern mit einer 18,5 Meter großen Kuppel das größte. Aber es ist eigentlich egal, ob die Kuppel groß oder klein ist. Wenn das Licht im Planetarium dunkel wird und die künstlichen Sterne am künstlichen Himmel erscheinen, vergisst man schnell, dass man sich nicht in der realen Nacht befindet und kann das Universum auf eine ziemlich beeindruckende Art genießen. Planetarien sind keine Forschungseinrichtungen und oft genug finden dort auch Veranstaltungen statt, die mit Astronomie nichts zu tun haben. Aber wenn man dort die Gelegenheit hat, den Himmel präsentiert zu bekommen, sollte man sich die auf keinen Fall entgehen lassen.